Deutschlandfunk Kultur Interview.
Es gibt gar nicht so wenige, die zweifeln. Die zweifeln an der Verhandlungsfähigkeit Putins, weil Putin skrupellos Raketen auf einen Bahnhof voller Flüchtlinge schießen lässt. Und wenn eine seiner Brigaden besonders grausam ist gegenüber der Zivilbevölkerung, wie in Butscha, dann wird sie von Putin ausdrücklich gelobt. Wer sowas macht, verbrennt alle Brücken, sagen viele Kommentatoren. Brücken zurück zur Zivilisation, vor allem aber auch zu den Nachbarn, zu den Menschen in der Ukraine. Ob nach dem Krieg überhaupt noch Aussöhnung möglich ist und wovon das abhängt, das möchte ich mit dem Ex-Botschafter Volker Stanzel besprechen. Viele Jahre als deutscher Diplomat in der Welt unterwegs fürs Auswärtige Amt. Heute ist er Senior Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herr Stanzel, guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Karkowski.
Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Aber schon jetzt ist Russland verantwortlich für unendliches Leid in der Ukraine, für zerstörte Städte, Tausende von Toten, mutmaßlich auch für Kriegsverbrechen. Gehen Sie davon aus, dass das eine jahrzehntelange Feindschaft begründet zwischen beiden Ländern?
Ja, das hängt auch davon ab, wie lang der Prozess der Entstehung von Leid, von Traumata noch andauert. Wie intensiv ist eigentlich dieser Schmerz, der jetzt empfunden wird auf Seiten der Ukrainer? Und wir dürfen nicht vergessen, diese Traumata erleben natürlich auch diejenigen, die Leid verursachen, die Kriegsverbrecher selbst. Wie lange das anhält, ist entscheidend dafür, wie lange es dann auch dauert, bis wir in den Prozess der Versöhnung, der Aussöhnung einsteigen können.
Was glauben Sie, welche Rolle dabei auch die vielen Ukrainer, Ukrainerinnen spielen, die bereits aus der Ukraine ins Exil geflohen sind? Von 5 Millionen ist die Rede und bei denen ja völlig unklar ist, wann und ob sie dorthin jemals zurückkehren können.
Wir hören ja jetzt immer wieder in Interviews mit Ukrainern, sowohl im Ausland als auch im Land selbst, von Hass, der entstanden ist, von dem Gefühl Rache ausüben zu wollen. Und da spielen diese Exil-Ukrainer eine besonders große Rolle. Wir erleben das immer wieder, dass in derartigen Fällen von denjenigen, die geflohen sind, die vor Leid geflohen sind, auch sehr viel stärker das Gefühl ausgeht, hier muss man Rache üben, hier muss man Vergeltung üben. Nun sind die geflohenen Ukrainer vor allem Ukrainerinnen und das sind Kinder. Wie deren Verhalten, wie deren Einstellung sich jetzt verändert, ist, glaube ich, etwas, was wir weltweit in dieser Weise noch nicht so erlebt haben. Das bedarf noch der Beobachtung.
Was hängt von der Person Putins ab? Es gibt ja diese Diskussion, ob man jetzt allein Putin verantwortlich machen soll für diesen Krieg oder die russische Bevölkerung mitverantwortlich, weil sie mehrheitlich angeblich Putin unterstützt, obwohl sich das wahrscheinlich auch so objektiv gar nicht überprüfen lässt. Also ist dieser Hass, von dem Sie sprechen, der Ukrainer, ist der gegen die Russen gerichtet oder vor allen Dingen auch gegen die russische Führung?
Einmal auf jeden Fall gegen Putin selbst als Person. Dadurch, dass er auch in der Öffentlichkeit so viel auftritt, Reden hält, wie die, die Sie genannt haben, ist er sicher das primäre Ziel von Hass und Rachewünschen. Auf der anderen Seite sind es ja Russen, die ins Land kommen, die Kriegsverbrechen verüben. Und wir sehen ja überall, dass Leid, das verursacht wird von Menschen, die man kennt, von Verwandten. Und zwischen Russen und Ukrainern hat man ja immer davon gesprochen, dass es hier eine Art Geschwisterverhältnis gibt. Das hören wir ja auch jetzt in Interviews immer wieder. Und wenn nahestehende Menschen derartige Verbrechen verüben, ist die Reaktion, Hass, Rachegefühl, umso stärker. Deswegen würde ich denken, es richtet sich dieses Gefühl, hier zur Aussöhnung überhaupt nicht willens zu sein. In erster Linie gegen Putin, aber wohl auch gegen Russen, in Anführungszeichen, insgesamt.
Inwieweit kann die deutsche Geschichte Hinweise geben darauf, wie es laufen könnte nach dem Krieg? Wir haben den schlimmsten Krieg der Geschichte angezettelt. Millionen Menschen sind deswegen gestorben. Ganze Familien wurden ausgelöscht im Holocaust. Und dennoch hat die Welt eines Tages Deutschland wieder aufgenommen in die Gemeinschaft der Staaten. Ist das etwas, was auch der Ukraine und Russland Hoffnung geben kann?
Ganz sicher. Wobei ich nicht sagen würde, dass wir jetzt in jeder Hinsicht das ideale Modell sind. Aber es gibt doch Hinweise, wie Ausbildung funktionieren kann. Ich denke, das Wichtigste ist, dass die wesentlichen Komponenten der Aussöhnung bei uns zwischen den betroffenen Generationen stattgefunden hat. Also diejenigen, die Leid erlebt haben und diejenigen, die Leid zugefügt haben, die waren auch am stärksten aussöhnungsbereit. Also Sie haben den Holocaust angesprochen, das gilt also für das deutsche Verhältnis zu den Juden, aber auch zu Frankreich und auch zu Russland, zur Sowjetunion und zu Polen. Gerade die betroffenen Generationen waren aussöhnungswillig. Ob das im Fall der Ukraine und Russland ähnlich sein wird, lässt sich sicher im Moment schwer sagen. Aber ein weiterer Aspekt ist die Frage, ob beide Seiten zur Aussöhnung bereit und willens sind. Also es müssen beide Seiten sein und es wird einfacher, wenn die betroffenen Generationen selbst beteiligt sind.
Sie haben sich nicht nur als Diplomat mit dem Thema Aussöhnung beschäftigt, sondern vor allen Dingen auch als Wissenschaftler, ganz intensiv sogar, haben 2016 erst eine Arbeit veröffentlicht, die Aussöhnungsprozesse in Bezug auf 9 verschiedene Konflikte und Regionen untersucht hat. Was haben Sie darüber gelernt, wann Aussöhnung überhaupt gelingen kann?
Es gibt eine ganze Reihe von Bedingungen, die Aussöhnung erleichtern können. Also einmal die betroffenen Generationen selbst, dann auf beiden Seiten muss der Aussöhnungswille bestehen, dann die politische Führung. Also wenn Putin von Aussöhnung sprechen würde, wäre das nicht sehr glaubwürdig. Bei Zelensky würde man sicher eher glauben. Aber die politische Führung spielt eine Rolle. Dann spielen die Lebensumstände eine Rolle. Leben wir im Elend, nachdem uns all das zugefügt ist? Das macht es sehr viel schwerer, Aussöhnung zu wünschen, zur Aussöhnung bereit zu sein. Oder verbessern sich unsere Lebensverhältnisse? Wie ist es mit dem Einfluss des Auslands? Sowas wie die Kriegsverbrecherprozesse in Nürnberg und in Tokio spielen da eine ganz große Rolle. Und fördert das Ausland diese Art von Aussöhnung? Ist das Ausland bereit, diejenigen, die Leid verursacht haben, in die Gemeinschaft der Nationen mit wieder aufzunehmen? Und letzter Punkt ist, wie ist es denn mit den Narrativen, die sich entwickelt haben? Sind es Narrative, die darauf schließen lassen, dass hier zwei Gruppen für immer Feinde sein werden und immer schon Feinde gewesen sind? Solche Narrative werden ja produziert aus der Erinnerung heraus. Oder sind es Narrative mit dem Inhalt, hier sind Geschwister durch ein Unglück der Geschichte miteinander in Feindschaft geraten und daraus kann dann der Wunsch erwachsen, die Resultate dieses Streites, dieses Kriegs miteinander überwinden zu wollen.
Über die Hoffnung auf Aussöhnung zwischen der Ukraine und Russland nach dem Krieg. Volker Stanzel, Ex-Botschafter, lange Jahre unterwegs fürs Auswärtige Amt. Heute ist er Senior Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herr Stanzel, danke, dass Sie bei uns waren im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gern.